Sprechstunde Uncut mit Pam und Mike. Der ultra-ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie.
So, warte, ich muss erstmal noch meine Stats anschauen.
Ich habe gerade gefragt, was sind Stats, aber Mikey wird es uns gleich erzählen. Erstmal herzlich willkommen zu Sprechstunde Uncut. Es ist wieder Donnerstag und ja, ihr habt uns zur heutigen Folge inspiriert, weil wir doch immer wieder Nachrichten bekommen, wo nach Hilfe gefragt wird, weil ihr von unterschiedlichsten Beschwerden erzählt. Und natürlich ist so eine Ferndiagnose nicht möglich, aber manchmal sind es ein paar Dinge, die man beachten kann, im Vorfeld machen kann, die das Ganze schon lösen. Richtig, Mikey?
Das ist sehr richtig.
Aber ja, vorab machen wir was ganz wichtig, weil auch da hast du einige Nachrichten bekommen. Du hast ein
Trainingslager. Bist du neidisch, dass ich mal Nachrichten bekomme?
Ja, ja. Da hast du ein Trainingslager in den Alpen gemacht und hast ordentlich, hast dich sozusagen mit deinem Freund gebettelt Tag für Tag. Nein, erzähl mal, wie war es denn?
Ja, es war jetzt kein Trainingslager so an sich, weil wir haben ja schon ein bisschen darauf hin trainiert.
Mhm. Und, das machen wir auch.
Das war ja dann quasi mehr, in Anführungsstrichen, Wettkampf, das Ziel schlechthin für uns. Eine Alpentour in der Schweiz. Wir haben uns eine komplette Woche Zeit genommen. Wir sind im Vorfeld viel Rad gefahren, viel Kondition gebolzt. Wir haben uns dann vorgenommen, verschiedenste Pässe in der Schweiz zu fahren. Und ja, haben uns dann, ich lese nochmal die folgenden Stats.
Was sind denn Stats?
Ja, einfach die Statistiken von letzter Woche. Die
Statistiken? Das heißt, es wird eine Statistik erhoben, während ihr eure Touren fahrt, oder was?
Nein, einfach bestimmte Fakten geschaffen. Dass wir eine
Woche... macht deine Uhr, oder was
wäre ja, das? Ja, genau, okay. Die nimmt dann viele Sachen auf. Aber dass wir zum Beispiel eine Woche unterwegs waren, das braucht nicht meine Uhr aufnehmen.
Was für ein Glück kannst du das noch alleine?
Das kann ich noch alleine, genau. Nein, dass wir 5 Touren gefahren sind, 5 Bergetappen mit insgesamt 12 Pässen.
Was ist ein Pass?
Pass kann man eine sich Passstraße. Du fährst einfach einen Berg hoch und ja, fährst den danach wieder runter.
Also ein Pass ist eine ganz klare Route, oder?
Nein, es ist eine Straße am Berg.
Genau, aber die ist
die
schon...
Die du im Winter meistens nicht befahren kannst, weil da einfach zu viel Schnee liegt.
Okay.
Und die haben meistens nur im Sommer auf und dann, ja, das ist quasi die Passüberquerung auch. Und dann, genau, 12 Pässe, davon waren es 10 verschiedene. 10 verschiedene Pässe sind wir hochgefahren. Und wir sind insgesamt 640 Kilometer gefahren.
Nein.
640 Kilometer.
Jetzt verrat mir die Höhenmeter.
Ja, sage ich dir. 15.350.
Ehrlich?
Ja.
Zählt man die jetzt zusammen oder wie kommst du auf den Wert?
Ja, ja, das sind einfach die Höhenmeter, die wir insgesamt gefahren sind. Das kann meine Uhr aber aufzeichnen.
Okay, wow.
Ja, und es war wirklich wunderschön. Wir hatten so im Vorfeld ein bisschen Bammel, weil auf dem Rad, jeder, der so ein bisschen auch Rennrad fährt, die Mountainbiker, denen ist das, ist natürlich auch schöner, bei schönem Wetter Mountainbike zu fahren, aber wenn man sich so richtig einsauen kann beim Mountainbike, das hat dann auch schon mal was. Aber auf dem Rennrad ist es natürlich dann gefährlich, wenn es sehr nass wird, weil man dann doch eher schnell stürzt. Ja, und wir hatten im Vorfeld so ein bisschen Bammel wegen des Wetters, aber wir hatten echt so Glück mit dem Wetter. Wir hatten die ganze Zeit sehr optimale Temperaturen. Anfang morgens natürlich ein bisschen frischer, aber wir mussten uns nie dick einpacken. Wir haben mit einer kleinen Weste sind wir gestartet, konnten die irgendwann ausziehen und dann wirklich ein Träumchen.
Apropos dick einpacken, das musstet ihr in der Nacht ja auch nicht. Weil ihr euch 2 ja hattet. Nein, erzähl mal. Und was war eure Unterbringung?
Ja, wir waren mit einem Camper unterwegs. Und dann haben wir, ja, 2 Männer haben in einem Bett geschlafen, in einem Campingbett. Ja.
Gekuschelt.
Gekuschelt, ja. Nein, mehr oder weniger gekuschelt. Nein, wir hatten immer Sicherheitsabstand 1,50 Meter, weil ja Corona.
Logisch, logisch.
Und,
aber das war auch dein erstes Mal in so einem Camper, ne?
Ja, und voll spannend, also voll cool. Ich hatte mich sehr darauf gefreut. Wusste aber auch tatsächlich gar nicht so richtig, wie es sein wird.
Mhm.
Und es war auch da, es war super entschleunigend, weil zu Hause macht man ja immer so viele schnelle Sachen, man packt die Sachen in die Spülmaschine ein, Kühlschrank da, was weiß ich.
Mhm.
Alles geht auch automatisch.
Aber im
irgendwie.
Hotel musst du es gar nicht
machen. Im Hotel muss man es gar nicht machen, genau. Aber beim Camper ja gut, du weißt, du musst dann noch ein bisschen spülen oder so. Das machst du mit einer Ruhe und Gelassenheit, weil du auch gar keine Medien hast. Du hast an sich, natürlich gibt es diese Luxus-Camper, dann hast du vielleicht dann doch auch einen Fernseher dabei, aber wir hatten keinen Fernseher, kein PC, gut, Handy hatten wir zwar dabei, aber haben wir sehr lang, also eigentlich gar nicht drauf geschaut. Und ja, und deswegen habe ich auch in der Zeit wenig von Corona mitbekommen. Fand ich auch total geil, eine Woche wirklich kaum was von Corona mitzubekommen. Und dann gucke ich sonntags nachmittags irgendwann mal auf mein Handy und lese dann ein paar Nachrichten, was dann tatsächlich so abgegangen ist auch in der Welt. Und dachte so, krass, das gibt es ja immer noch.
Aber manchmal tut genau das gut, ne? So einen
Voll.
Schritt rauszugehen und mal nicht mitzubekommen, was
Voll.
so ist. Aber du hattest Spaß, hattest du Beschwerden, um ein bisschen in Richtung thematisch
Ich
einzusteigen?
hatte echt im Vorfall gedacht, scheiße, gut, ich weiß, ich habe gut trainiert im Vorfeld, aber ich dachte, weil ich das auch so noch nie gemacht habe, dass ich Rückenprobleme bekomme. Ich wusste auch nicht, wie ich so über die Pässe drüber komme, vor allen Dingen in der Summe wusste ich das nicht. Und meine größte Sorge war eigentlich, scheiße, was macht mein Arsch? Was macht mein Sitzfleisch? Und
Hat Vaseline nicht geholfen, doch?
doch, doch, die
Doch, doch,
Vaseline hat
doch,
sehr gut
doch.
geholfen. Nein, und ich muss echt sagen, ich war doch sehr gut vorbereitet. Im Nachhinein kann ich das sagen, weil ich hatte null Probleme. Ich hatte klar ein bisschen Sitzfleischprobleme irgendwann dann, aber das war vollkommen im Rahmen. Ich hatte keine Rückenschmerzen zu keiner Zeit. Das war echt cool. Klar haben irgendwann die Beinchen mal geschmerzt bei einer längeren Tour irgendwann. Aber, und das war echt witzig, wir haben abends natürlich dann immer gut gegessen, haben gekocht, meistens dann eine Pasta-Party gemacht. Wir waren die ersten paar Tage waren wir noch zu dritt unterwegs und zu dritt haben wir 1 Kilo Nudeln gemacht. Und jeder hat ein Glas Pesto bekommen und dann
Ein
hat
ganzes Glas
jeder
Pesto für
entweder
einen.
zwei, drei Teller
Scheiße.
voll Nudeln und ja, plus ein Salat so nebenher. Und das Interessante war, und das haben wir uns richtig, ja, darüber haben wir uns richtig gewundert, das könnt ihr zu Hause echt mal auch ausprobieren. 1 Kilogramm Fusilli, also spezielle Nudeln, ist nicht gleich 1 Kilogramm Spaghetti.
Wie? Im
Ja,
Bauch oder wo?
nein, von der Menge, also wahrscheinlich vom Gewicht
Ach du
her.
meine
Oh,
Güte.
meine Güte.
Aber anonym. Gott, ich geh mal raus.
Nicht, dass die
Einen Moment.
Dopingkontrolle. Ich erzähle mal weiter.
Ja, hallo?
So, ich erzähle mal weiter, weil die Story war dann echt so, dass wir 1 Kilo Fusilli gemacht haben und
Aufgelegt.
aufgelegt. Naja, dann machen wir lautlos. 1 Kilo Fusilli gemacht haben und da hat jeder von uns gut 2 Teller bekommen. Also 2 Teller bekommen und die waren ordentlich voll. Dann waren wir auch sehr, sehr gut satt. Aber bei dem Kilo Spaghetti hat jeder von uns 3 Teller voll
Ja,
bekommen.
aber Maike, das liegt an der Form, ne?
Ja, das haben wir uns gefragt, ob die Spaghetti mehr Flüssigkeit aufnehmen. Auf jeden Fall haben die Spaghetti deutlich mehr satt gemacht, weil es insgesamt wahrscheinlich dann mehr Volumen, mehr Masse war, was echt total verrückt war.
Guck mal.
Ja, wieder was dazugelernt. Genauso.
Also, wenn man Hunger hat, zu welchen Nudeln greift
Ja,
man?
Spaghetti.
Okay.
Also da hat man mehr von.
Okay.
Von 1 Kilo Spaghetti hat man mehr als 1 Kilo Fusilli.
Okay.
Echt, echt cool. Und ja, ich habe gelernt, was Moscht ist. Kennst du Moscht? Nein, natürlich kennst du keinen Moscht. Du kennst aber Fietz.
Ach.
Das Trierer Nationalgetränk. Ist so gegorener Apfelsaft quasi, so Apfelwein. Das ist in der Schweiz, ist das Moscht. Und was ich noch gelernt habe, nicht Apfelkuchen, Käsekuchen ist nicht gleich Käsekuchen. Wenn wir jetzt von Käsekuchen sprechen, denken wir wahrscheinlich an den Käsekuchen von Oma zu Hause oder von Mama zu Hause. So ein schöner Käsekuchen. Die Schweizer, die haben aber, das ist dann kein Kuchen so an sich, sondern es ist mehr so eine so an Quiche Lorraine gehalten und der ist warm und der ist einfach komplett mit Käse überbacken. Also ja, also ein paar Sachen habe ich noch von dem Trip auch mitbekommen. War echt herrlich, wunderschöne Aussichten, wunderschöne Panoramen, traumhafte Seen, klares Wasser. Also ich könnte, glaube ich, jetzt noch Stunden darüber
Und das
weitererzählen.
Schlimme ist, dass du schon seit 3 Tagen zu Hause bist und ich ganz stark davon ausgehe, dass du jeden Tag bis jetzt in der Praxis mindestens jedem deiner Patienten auch davon erzählt hast.
Ja, was heißt...
Die fragen ja nach.
Die fragen nach, ja, genau. Ja, und das ist das Schöne natürlich, dann kann ich immer wieder in Erinnerungen schwelgen. Yeah. Irgendwann, ja, es nervt irgendwann auch, ne? Muss doch immer wieder das Gleiche erzählen. Aber nee, es ist schon sehr, sehr
war
schön.
Schön. Okay.
War wunderschön. Und das Allerschönste war, ich hatte eine Woche Ruhe vor dir. Nein, das war nicht so schlimm. Irgendwann habe ich dich auch vermisst, wirklich. Ich war froh, als ich wieder zu Hause war. Bei dir.
Bei dir. Naja, gut. Okay, lass uns mal jetzt hier zum Thema. Wir bekommen ja Nachrichten, eigentlich eher hauptsächlich du, auch im Freundeskreis.
Immer wieder.
Wie kann das sein? Ich laufe genau 2 Kilometer schmerzfrei und dann fängt meine Hüfte an. Wie kann das sein, dass ich auf dem Bodenbelag laufe, kein Problem habe, auf dem Bodenbelag laufe und mein Fuß wehtut? Also einfach so ein paar Dinge, die da einfach nachgefragt werden können. Und ich glaube, wenn wir hier schon Physio sitzen haben, ja, vielleicht so ein bisschen uns sensibilisieren und ein bisschen so
die Welt erklären.
Die Welt der Beschwerden erklären. Nein, was können wir machen?
Boah. Das ist natürlich total schwer, immer so von außen zu sagen. So ein paar Sachen würde ich einfach mal spezifischer ansprechen und dann vielleicht auch dann Tipps geben, was man dagegen machen kann. Das Schwierigste ist eigentlich auch immer wieder herauszufinden, was ist die Ursache davon. Wenn mir jetzt jemand sagt, zum Beispiel wie du es eben beschrieben hast, mir tut immer nach einer gewissen Kilometeranzahl oder nach bestimmten Anzahl von Läufen oder so, tut mir etwas weh. Dann denke ich mir, dann ist so meine Überlegung, okay, anfangs kann der Körper das vielleicht noch kompensieren, aber irgendwann hat er einen gewissen Überlastungseffekt. So, und dann muss ich natürlich herausfinden, woher kommt das Ganze, woher kann es kommen. Zum Beispiel, was bei Läufern, nicht nur bei Langläufern, Mittelstreckenläufern, aber auch bei Sprintern immer wieder der Fall ist, jetzt wird es ein bisschen englisch, weil es gibt sehr, sehr viele englische Fachbegriffe dafür auch.
Die sind aber einfach griffiger, ne?
Ja, weiß ich. Also Shin Splint.
Mhm. Shin Splint.
Ja, weißt du, was das ist?
Nein.
Schienbeinkantensyndrom.
So eine, das sagen die auch nicht mehr, aber ja.
Okay. So eine Knochenhautreizung am Unterschenkel.
Ach ja, die kennen, glaube ich, einige.
Genau, die kennen viele Hobbyläufer, die längere Zeit laufen. Da kann es tatsächlich mit dem Untergrund auch zusammenhängen. Wenn man viel auf Asphalt läuft, hat der Fuß ein bestimmter Muskel, der Tibialis anterior, der ist dann das ist der Fußheber. Wenn man den Fuß mal anhebt, die Zehen zur Nase zieht, dann kommt auf der Außenseite neben dem Schienbeinkante kommt ein Muskel raus. So. Und der ist dafür verantwortlich auch für gewisse Prozesse in dem Fuß, die er dann leisten muss, wenn man auf einem harten Untergrund auch läuft. Und da kann es dann zu Überlastungssyndromen kommen, weil bei dir ist es zum Beispiel auch häufiger so gewesen, ich kann mich noch erinnern an mein erstes Trainingslager mit TV Wattenscheid auf Mallorca, wo wir uns noch kennengelernt haben. Die Bahn, die war knüppelhart.
Ja, wir waren das nicht gewohnt, ne?
Ja.
Und dann?
Und dann gab es reihenweise Läufer, die so Schienbeinkantensyndrome haben.
Ich würde sogar interessanterweise auch umgekehrt.
Ja.
Ich bin dann ja auch einmal in Südafrika im Trainingslager gewesen und da gibt es eine Rasenbahn. Ich hatte Probleme ohne Ende. Plötzlich hat mir so das Gewebe um die Achillessehne wehgetan, weil der Fuß ganz anders arbeiten musste.
Ja, Achillessehnenprobleme sind auch nochmal andere Sachen.
Nee, aber was ich sagen will,
auch ähnliche Sachen damit zu tun, weil der Fuß bestimmte Sachen einfach nicht gewohnt auch erst.
Genau, aber was würdest du dann empfehlen?
Zum einen sollte man natürlich dann überlegen, ist der Untergrund, kann ich den Untergrund wechseln? Ist es vielleicht daher kommt? Oder liegt es auch am Schuhwerk? Habe ich vielleicht ausgeleiertes Schuhwerk? Soll ich es mehr polstern? Oder habe ich mit größerer Dämpfung laufen? Am besten ist natürlich, wenn ich Fußmuskulatur kräftige, wenn ich nicht passive Strukturen arbeiten lasse, wie zum Beispiel die Fußsohle, sondern ich kräftige die Fußsohle.
Wie kräftige ich die Fußsohle?
Ja, wie kräftigst du die denn im Training?
Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich wusste nicht, dass ich die Fußsohle kräftiger...
Ja, oder die Fußmuskulatur.
Also auf so Wackelpads gehen, ne? Und dann irgendwie einbeinig da draufstehen, sich einen Ball zuwerfen oder mal in die Knie gehen und wieder hoch in die Standwaage und wieder hoch. Da braucht man gar kein Wackelpad, das kann man sogar...
Total im Freien machen. Man kann auch das Ganze mit einem, ja, mit einem instabilen Untergrund machen, mit einem Handtuch auch einfach. Genau, solche Stabilisationsübungen durchführen für den Fuß. Weil damit, wenn man instabil wird, müssen kleine Fußmuskeln sehr, sehr stark arbeiten. Was auch noch eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, ist sich im Sand immer wieder eingraben. Ja. Das macht ihr ja auch häufiger. So kleine Sandspiel, also so kleine
Spielchen. Man kann auch einfach mal im Sand, weiß ich nicht, 10 Meter auf der Ferse gehen, dann wieder zurück auf der Fußspitze, dann abrollen, seitlich abrollen, dann über den Innenriss abrollen, dann sich so, ja, wie die Zehen, sich so nach vorne robben mit den Zehen, indem man die anspannt, ne, und ranzieht.
Genau, also, auch noch eine andere Sache, die man sehr, sehr gut im Alltag machen kann, ist mit den Füßen Zeitung so zusammenfallen oder falten oder zusammenknüllen. Irgendwie irgendwas greifen, auch mal so einen Korken oder einen Deckel oder irgendwie sowas, damit man die kleinen Fußmuskeln echt kräftigt. Das kann auf jeden Fall auch schon mal helfen. Wenn man es dann aber tatsächlich hat, kann es natürlich auch sehr, sehr langwierig sein, wenn man vielleicht die Ursache dann auch wieder nicht bekämpft.
Gut, Ursache, da kommt man nicht drum herum, da muss man zum Physio. Genau.
Ja, oder zum Physio Arzt
oder
dann
zum
letztendlich.
Arzt, aber da, also ich glaube, Tricks und Tipps annehmen und probieren umzusetzen, aber am Schluss braucht man einen fachmännischen Blick da drauf.
Genau. Eine andere Sache, die häufig Probleme macht, ist, wie du eben schon gesagt hast, zum Beispiel an der Achillessehne. Viele haben, oder viele Läufer, die auch zu schnell vielleicht zu viel trainieren, haben auch Achillessehnenprobleme. Hattest du mit unterschiedlichen Untergründen dann auch nochmal verspürt. Kommt immer wieder auch bei den Sprintern vor, weil da natürlich sehr, sehr starke Belastung auf die Achillessehne ausgeübt werden. Bei Läufern ist es aber auch ähnlich. Da ist es nicht zu viel in einer schnellen, kurzen Zeit, aber immer wiederkehrende Belastungen auf eine Dauer. Und da gibt es, also Achillessehne ist ein sehr, sehr, sehr spezifisches Thema, aber für die Achillessehne gibt es eine sehr gute Möglichkeit, die man zu Hause auch machen kann. Stichwort exzentrisches Krafttraining. Sag ich dir auch Anfang des Aufbaus auch immer mal wieder, dass man so exzentrische Übungen auch richtig einbauen sollte, weil man weiß, exzentrische Kraftübungen sind Verletzungsprophylaxe. Für vor allen Dingen Sehnen, Muskel-Sehnen-Übergänge und exzentrisches Krafttraining. Also es gibt kurzer Einschub, es gibt eine Konzentrik, also eine also es sind Muskelkontraktionsformen, also Formen, wie sich der Muskel anspannen kann. Und eine Konzentrik ist das Gewinnen gegen einen Widerstand. Das heißt, wenn ich eine Hantel in der Hand habe und führe die Hantel zur Schulter, dann ist das, wenn ich stehe, dann ist das eine Konzentrik. Wenn ich aber diese Hantel jetzt langsam nachgebe, dann ist das eine Exzentrik. Und das Ganze kann ich auch mit der Wade machen zum Beispiel, weil die Achillessehne ist ja die Verlängerung der Wadenmuskulatur. Ich kann mich mit einem Fuß auf eine Treppenstufe stellen und gehe dann diese Treppenstufe langsam, also mit dem Rücken quasi zum Tal quasi, und gehe dann ganz langsam runter mit meinem betroffenen Fuß. Diese Exzentrik forcieren. Der gesunde Fuß drückt mich dann wieder nach oben.
Exzentrik bedeutet, bis wohin soll ich zählen beim Runtergehen? Wie lange soll ich das? Das führe ich ja langsam aus, aber man braucht ja oft eine Orientierung.
Genau, also wenn man von der maximalen Bewegung ausgeht, 6 Sekunden. Das heißt, wenn mein gesunder Fuß mich hochgedrückt hat, ich stehe auf der Zehenspitze und gehe komplett auf den kranken Fuß drauf und gehe von maximaler Zehenspitze, gehe ich dann langsam runter. Da kann ich bis 6 zählen, bis ich komplett unten bin, mit der Ferse quasi unterhalb meiner Zehen. Und wenn ich mich wieder dann hochdrücke mit meinem gesunden Fuß, das kann ich schnell machen. Aber diese Exzentrik forcieren. Das ist echt eine gute Sache, womit ich mir da auch helfen kann. Kann sein, dass das Ganze erstmal schmerzhafter wird, weil es eine ordentliche Belastung ist.
Für den Muskel ist.
Für den Muskel, weil so eine exzentrische Muskelanspannung fördert immer Muskelkater. Muskelkater, stehst du drauf, oder?
ja, also in gewissen Phasen weiß ich, jo.
Im Aufbau kommt jetzt bald wieder, kommst du nach Hause und sagst, boah, geil. Ich spüre Muskelkater, dann freust du dich richtig.
Ja, und im nächsten Moment heule ich rum, weil ich die Treppen nicht mehr runtergehen kann. Ne? Aber doch, klar, gehört dazu. Ne? Und da merkst du, da passiert was.
Weil Muskelkater ist ja auch eine gewisse Verletzungsform, die man aber provoziert. Ist erstmal nicht
Hast
Schlimmes.
Du schon mal erklärt, in Folge 3, glaube ich.
Ja, weiß ich
nicht. Regeneration ja? is key, ja.
Genau, und ja, aber wir kommen dann auch wieder zu einer Neuproduktion von Muskelzellen etc.
Weiter im Programm, Mikey.
Jetzt hetz mich doch nicht.
Hetz nicht so. Nein, aber weil mich das Thema Hüfte wirklich interessiert.
Hüfte?
Ja, weil Warum? Ich das häufig gehört habe. Also ich habe das jetzt noch nie, dass ich irgendwie im Training Hüftbeschwerden hatte, aber tatsächlich höre ich das immer wieder. Dass die Leute irgendwie sagen, bis da und dann geht's und dann tut mir die Hüfte weh. Was ist das? Oder was kann das sein?
Ja, wieder so ein englischer Begriff. Bei Hips. Den Läufern.
Hips. Was kommt jetzt?
Snapping Hip.
Aha, Snapping
es ist Hip. So eine Snapping Hip, häufig so eine Snapping Hip. Snapping Hip Geschichte. Schnappende Hüfte. Jetzt ist die Frage, was schnappt wo drüber?
Ja.
Und. Wir haben an der Außenseite des Beines haben wir eine Sehnenplatte, ein sogenannter Tractus iliotibialis.
Das ist auch die Leute, die sich über die Black Roll
rollen. Über die Seite und das ist so schmerzhaft.
Ja, die rollen sich da über diese Sehne, richtig?
Genau. Und das Problem bei dieser Snapping Hip Geschichte ist, dass diese Sehnenplatte über einen kleinen Knochenvorsprung in der Hüfte schnappt. Und wir haben eigentlich einen Schleimbeutel noch dazwischen, der das Ganze auch gut abfedern kann. Mhm. Wenn aber meine Muskulatur und vor allen Dingen da meine kleinen Gluteen,
also
meine Gesäßmuskeln nicht effizient arbeiten können, dann schnappt es einfach so drüber, wie es eigentlich nicht vorgesehen ist. Und dann reize ich damit auch diesen Schleimbeutel und dann kriege ich Schmerzen in der Hüfte oder an der Hüfte besser. Es ist nichts im Gelenk eher, sondern an der Hüfte. Und ganz am Anfang kann der Körper das noch kompensieren, aber wenn ich immer wieder drauf latsche, und dann sieht man das häufig, wenn ich mich zum Beispiel filme, also oder filmen lasse beim Laufen und die Hüfte knickt immer so leicht
weg. Ja, das sieht man häufig bei Leuten.
Genau, dann ist das eine Schwäche von den kleinen Gluteen, von kleinen Po-Muskeln. Das ist bei vielen Läufern, wenn ich dann über eine längere Strecke laufe und das passiert immer und immer wieder, reize ich damit diesen Schleimbeutel und dann kommt es tatsächlich zu einem stechenden Schmerz auch. Das hatte ich tatsächlich, kannst du dich noch daran erinnern, hatte ich auch auf Teneriffa, wo ich dann mal zu Peter Müller gegangen bin, zum Physio. Und zwar war das bei mir so, nachdem ich auf Teneriffa auch laufen war, und nicht auf der flachen Strecke laufen war, sondern ich habe Bergläufe gemacht.
Nochmal eine größere Intensität.
Genau, auf Teneriffa ist es ganz cool, wenn ich dann laufen gehe, gibt es so einen Golfplatz und darum kann man sehr schön laufen. Aber man muss eine ordentliche Steigung immer wieder überwinden und dann habe ich da irgendwie 3 oder 4 Runden gemacht, was ich auch nicht gewohnt war. Und da haben wahrscheinlich meine Gluteen auch nicht optimal funktioniert und dann hatte ich so stechende Schmerzen an dieser Stelle, dass ich da auch kaum Treppen gehen konnte mehr. Nach ein paar Tagen ging es wieder, aber als ich gelaufen bin, war es wieder da. Habe ich eine Übung gemacht, war es nach ein paar Wochen, war es nicht mehr
vorhanden. Und das wollte ich gerade sagen, es lässt sich also nicht vermeiden, du hast Schmerzen, du musst also scheinbar was trainieren. Und das, was ich rausgehört habe, ist die Po-Muskulatur aktivieren, trainieren. Was hast du da gemacht genau?
Genau, es gibt eine sehr, sehr gute Übung dafür, die sehr, sehr funktionell ist, die heißt Hip Drop Exercise. Kann man auch mal googeln. Auf YouTube gibt es ein gutes Video. Oder Pelvic Drop Exercise. Pelvic ist das Becken. Weil ich habe leider nur Videos auf Englisch auch gefunden. Aber die erklären das eigentlich ganz gut. Man steht auch wieder auf einer Stufe. Die betroffene Seite steht auf der Stufe. Die nicht betroffene Seite hängt quasi so die Stufe runter. So, als würde man sich so richtig in diese Hüfte fallen lassen.
Ich weiß, was jetzt kommt.
So, und dann drückt man sich quasi mit seiner Gesäßmuskulatur
und aktiviert auch bewusst, ne?
Genau, das begradigt man quasi das Becken oder man zieht die andere Seite hoch. Mhm. Und damit, das mache ich mit meiner Standbeinseite. Mhm. Vielleicht können wir auch mal ein Video dann passend dazu hochladen in eine Story oder Reel.
Ein Reel? Ja, die Reels hochladen. Gehen ja gerade ab, ne? Nee, aber gute Idee. Vielleicht machen wir das mal auf deinem Kanal, oder?
Sehr gerne.
Das ist eine gute Idee.
Damit ich dann meine 10.000 Follower bekomme, damit ich einen Swipe abmachen kann. Ja, genau. Nein, und das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit für diese Bewegung, die oder dieses Fallenlassen von dem Becken beim Laufen, ist ja dann funktionell gestärkt. Mhm. Ja? Also ich mache ja quasi wirklich, trainiere diese Gegenbewegung. Mhm. Und das kann sehr, sehr vielen Läufern wirklich helfen. Das Interessante daran ist, es gibt nicht nur diese Snapping-Hip-Problematik an der Hüfte, sondern die gleiche Problem oder die gleiche Ursache verursacht auch noch Schmerzen am Knie.
Mhm. Ein sogenanntes, weil es eine Kette ist. Das
genau, ist ein sogenanntes Runner's Knee oder Jumper's Knee gibt es auch. Mhm. Dann schnappt es nicht oben an der Hüfte über so einen Knochenvorsprung, sondern unten am Knie, weil diese Sehnenplatte geht übers Knie hinaus. Und wie ich schon sagte, gleiche Ursache bekämpfe ich dann mit einer gleichen, mit der gleichen Übung, kann ich auch diese Hip-Drop-Exercise machen. Ne, das ist dann
nicht wirklich?
Ja, weil das da diese, diese Kette, genau, weil diese Sehnenplatte wird von oben quasi gespannt.
Das heißt, ich muss gar nicht die Hüftbeschwerden haben. Ich könnte diese Kniebeschwerden haben und würde trotzdem mit dieser Übung,
genau, die jetzt mal ist, angenommen und das ist das, was viele Physios immer sagen, nicht, oder man soll nicht die Davos-Methode anwenden. Da, wo es weh tut, ist auch die Ursache, sondern ich kann Probleme im Knie haben, aber die Ursache ist auch in der Hüfte oder sonst irgendwo. Ja. Ne? Mhm. Weil so viele Sachen zusammenhängen. Und das Coole ist, ich habe, das ist echt witzig, ich habe in Düsseldorf beim war es letztes Jahr oder dieses Jahr, habe ich bei einem Mittelstreckenläufer, habe ich gesehen bei seinem Warm-up, es war, ich glaube, es war sogar Adam Kschott, der Pole, habe ich gesehen, dass er sogenannte Glutenwalks macht. Mhm. Glutenwalks, du hast so ein Miniband um deine beiden Füße und machst so
Füße oder Knie?
Bei ihm war es, glaube ich, Knie. Mhm. Du kannst auch an die Füße machen, hast einen größeren Hebel und machst dann so kleine seitliche Schritte. Mhm. Was aktivierst du damit? Deine kleinen Hüftmuskeln. Mhm. Weil er wahrscheinlich auch da durch diese viele Runden laufen, und immer wieder die gleiche Schräge und dieses unterschiedliche Belasten vom Außen zum Innenbein auch wahrscheinlich so ein paar Probleme da hat. Er aktiviert sich damit die kleinen Gluteen und hat damit dann auch weniger Probleme. Und das Witzige ist, das mache ich auch mit meinen Patienten. Und das Coole ist dann, wenn ich habe das gefilmt und habe dann ja, 3-4 Patienten, mit denen ich das auch mache, habe gesagt, hey, guck mal, ihr seid genauso stark wie
Adam Kschott.
Oh,
süß.
Ja, aber es braucht, es ist Motivation, auch cool, wenn man Übungen hat von Profisportlern, die Profisportler ausüben, die auch Patienten ausüben können, vielleicht in einer abgeschwächteren Form, aber dann sagen, hey, cool.
Ja.
Kann man auch ein bisschen prahlen. Motivieren dazu.
Ja. Jetzt hast du, ist schon ein bisschen her, aber du hast vom Aufnehmen, sich mal aufnehmen, um zum Beispiel zu sehen, ob die Hipster droppen, ne?
Hipster droppen? Nicht die Hips shaken,
sondern genau. Droppen, ja. Und ich halte das auch für einen wertvollen Tipp, ne? Also voll. Sich einfach mal filmen zu lassen, wenn man läuft. Weil du da schon erkennst, meine Güte, lasse ich die Beine hin. Also ich finde das verrückt, wenn man wirklich spazieren geht, was man da für Laufstile. Schon von Weitem denke ich, ach du meine Güte, die schlackert die Füße links und rechts oder wackelt mit dem Oberkörper oder hat den Kopf im Nacken. Und das sind ja Dinge, die man, wenn man die sieht, schnell beheben kann, sich einfach darauf, ne, aufmerksam darauf machen und darauf achten. Und das ist, also eine gute Körperlage, Position ist natürlich entscheidend dafür, ne?
Ja, das ist ja bei dir auch nichts anderes. Wenn du, ja. du hast ja ein gewisses subjektives Empfinden, du hast eine gute Körperwahrnehmung, aber wenn du einen Lauf hast, der von dir aufgenommen wurde und du siehst es, krass, dann hast du es nochmal visualisiert und denkst so, okay, dann mache ich es beim nächsten Lauf besser. Und das kann man natürlich zu Analysezwecken nutzen, um dann bestimmte Übungen herauszufiltern oder wie bei dir dann mit bestimmten Korrekturmaßnahmen, der Arm,
oder der bei Kopf, dir, die Beine. Erinnerst du dich noch? Ich habe Mikey wahrscheinlich im Jahr 2015 das erste Mal laufen sehen. 14 sogar. Nein.
15? Ja. 15, tatsächlich.
Und, ja, dann, und dann dachte ich, ach du meine Güte. Unten, top, top, top. Ich muss ja bei dir immer ganz top. Also deine Beinarbeit top. Nein, wirklich. Aber was ich ganz krass fand, weil natürlich, ich bin in einem Umfeld, in dem sich jeder koordinativ gut bewegt, ne? Und dann habe ich dich laufen sehen und du bewegst dich
wann
auch koordinativ.
Hast du dich zum ersten, wann hast du mich zum ersten Mal richtig laufen sehen?
2015 irgendwann.
Wobei war das?
Das weiß ich nicht.
Das war auf Mallorca, als ich den Tempomacher gemacht habe.
Stimmt.
Für 500 Meter Lauf.
Das war viel zu schnell für dich. Ne?
Für Esther und für Flori. Mhm. Und ich glaube, Timo war auch noch dabei oder so. Und also 400 Meter Läufer und die sollten 500er machen. Und ich glaube, ich habe zweimal irgendwie bei zwei Läufern ein Tempo gemacht. Die ersten 200, 300 Meter, vor allen Dingen die Strecke, wo sie dann Gegenwind hatten. Und dann sind die ins Ziel gelaufen. So, und beim letzten habe ich aber gesagt, so, ich laufe auch ins Ziel. Und ich war so knülledicht, also meine Beine waren so knülledicht irgendwie nach 200 Meter. Und was passierte dann? Mein Kopf in den Nacken, ich habe das Gesicht verzerrt, ja, ich habe die Knie nicht hochbekommen und richtig ins Hohlkreuz gefallen und so.
Ja, das kann gut sein, dass ich dich da in einer Situation erwischt habe, die nicht repräsentativ ist eigentlich für deinen Laufstil. Aber du musst ja sagen, die Tendenz, deinen Kopf in den Nacken zu machen und die Schultern anzuziehen, war schon immer gegeben.
Vor allen Dingen dann, wenn
es anstrengend wird. Müde, und als ich dich mal darauf hingewiesen habe, das war doch einfach mal das Kinn, sogar gar nicht gerade in Laufrichtung, sondern sogar ganz leicht auf die Brust zu legen, was das schon für eine schöne Körperlage hat. Ne?
Ja, definitiv. Und ich finde, wenn wir jetzt so Läufe mal machen, wo ich dann mal mithalten kann mit dir, vor allen Dingen dann Anfang des Aufbaus, dann sieht das schon ein bisschen mehr nach Laufen aus.
Ich finde auch.
Ja, und da sagst du auch jetzt schon was Richtiges mit Körperhaltung, mit so kleinen Tipps geben, nicht in sich reinsacken. Kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Insgesamt der Stabilität, der Core-Stabilität, das machen ja viele, viele Läufer, laufen einfach nur. Ne, ich habe auch mit Marius oder so, wenn oder Hendrik, ne, die laufen einfach nur.
Ja, ja gut, die haben jetzt schon ein auf sich angepasstes Stabi-Training und Athletiktraining.
Ne? Genau, aber beim Athletiktraining oder kurzen Einschub noch, bei so einem Koordinationstraining, das ist ja immer ein Highlight für sich, das ist ja total witzig, weil sie ja wenig koordinativ auch ausgebildet sind, weil sie vorher vielleicht wenig Koordination gemacht haben. Und ähnlich ist es auch bei der Stabilität. Viele Hobbyläufer lassen oder vernachlässigen die Stabilität des Rumpfes. Und dann auf eine gewisse Dauer sacken sie in sich hinein und können das Ganze nicht mehr halten. Und dann kommt es auch wieder zu Überlastungsschäden. Das heißt, man sollte sich schon immer wieder auch mal Zeit nehmen für Stabilität vom Rumpf vor allen Dingen. Um diese Position, man kann viel durch den Kopf schon einleiten, aber die Position vom Rumpf zu halten, um nicht irgendwie ins Hohlkreuz zu fallen oder so. Das heißt, gute Stabilisationsübungen. Gibt's auch
zur Aktivierung im Vorfeld, vor dem Run.
Voll,
ne?
Voll.
Ja.
Ist da total, total wichtig. Koordinationstraining gerade auch gesagt. Auch
habe ich auch gerade überlegt, auch da könntest du ein Video mit ein paar Koordinationsübungen.
Warum nicht du? So ein bisschen Lauf-ABC.
Doch, kann ich machen.
Gibt's auch. Ja,
auf deiner Seite aber.
Genau. Naja, so Koordination, so blöd es klingt, auch so für im Vorfeld des Laufens. Wenn man Koordinationstraining durchführt, aktiviert man ja schon bestimmte Körper, Körper, sondern Hirnhälften und Hirnareale, was mir dann auch wieder ein Benefit bringt für diese Einheit, aber auch insgesamt schon für bestimmte Überlastungsschäden vorzubeugen.
Ja, für einfach für das Laufen. Ein Gefühl, eine Qualität da reinbringen. Schon mal irgendwie alles aktiviert zu haben, ne? Ja. Eine Koordinationsübung angesprochen zu haben.
Wenn wir jetzt schon im Vorfeld mit Aktivierung oder leichtes Warm-up auch für Hobbyläufer sind, finde ich auch ganz interessant, so ein Warm-up für Schwimmer. Ich meine, ihr wisst ja alle, ich bin auch ambitionierter Hobbysportler, Triathlet, ne, und gehe ab und zu mal schwimmen. Und wie läuft das bei uns ab? Warm-up, Quatsch, ab ins Wasser, wird ein, zwei Bahnen eingeschwommen, fertig. Die Profis, die machen sich davor auch an Land warm. Warum das Ganze? Also bestimmte Mobility-Geschichten, die du ja auch machst.
Mobility ist jetzt so ein Trendwort, es geht eigentlich ums Durchbewegen.
Genau, ne? Gar nicht um Dehnen, sondern einfach Durchbewegen. Mhm. Warum das Ganze? Man erhöht dadurch die Viskosität. Mhm. Viskosität ist, Flüssigkeitsverschiebung im Körper letztendlich, damit Strukturen besser beweglich oder verschieblicher sind. Und
das ist doch Wahnsinn, da merkt man auch einen krassen Effekt. Also ich mache, um jetzt das mal kurz einzuwerfen, ich starte kein Training, ohne vorher durchzubewegen.
Ja.
Und das kann auch jeder machen, auch das können wir zeigen, das ist wirklich, ich starte und bewege den Kopf.
Es ist links wirklich ein nach stupides rechts, ne? Durchbewegen. Genau. Ja.
Ich
kreise die Arme
vor, zurück, gegen, gleich.
Oberkörper drehen, schwingst die Beine einfach.
Schwingst die Beine, machst irgendwie kreisende Bewegungen mit der Hüfte, machst Achten mit der Hüfte, mit den Knien, die bewegst du durch. Die Füße, die Hände.
Einfach um die Verschieblichkeit der verschiedensten Strukturen schon mal anzuregen. Dehnen ist immer so eine Sache, da scheiden sich die Geister. Möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber diese Bewegungsgeschichte, das ist schon mal auch ein Vorbereiten des Körpers auf das, was kommt. Weil wenn wir ja weniger flexibel dann sind, brauchen wir aber mehr Kraft, um in eine gewisse Position zu kommen. Aber wenn das ja schon beweglicher ist, dann brauchen wir auch weniger Kraft.
Und das merkt man.
Und das merkt man echt.
Also krass. Ich finde wirklich, wenn du anfängst zu laufen aus der Kalten, da zieht es doch überall, da ist doch alles, hakt noch. Ne? Ja. So stelle ich mir das immer vor, alles ist noch so ganz. Und wenn du das mal einölst durch dieses Durchbewegen, ne, ist der Körper einfach darauf vorbereitet. Ja.
Und das ist echt, das sind so einfache Tricks, die man machen kann, um sich schon mal auch darauf vorzubereiten, um auch gewisse Überlastungsschäden vorzubeugen. Eine Sache habe ich ja eben schon mal gesagt mit dem exzentrischen Krafttraining. Für viele Hobbyläufer ist auch nicht, oder vielen Hobbyläufern ist vielleicht schon bewusst, dass es auch mit reingehört, ist so ein gewisses Krafttraining. Mhm. Auch Läufer sollten ein gewisses Krafttraining machen. Da geht es aber jetzt nicht unbedingt um Muskelaufbau, um Hypertrophietraining, um wirklich so richtige.
So wie du halt sie hast, ne?
Ja, so richtige, so ein Bizeps zu bekommen oder so, ne? Mein Bizeps. Kann ja nur müde drüber lachen.
Ja.
Sondern es gibt ja auch und andere Kraftformen, zum Beispiel die Kraftausdauer, das, was für Hobbyläufer, die etwas länger laufen, auch total wichtig ist. Dann gibt es bestimmte Parameter, nach denen ich dann trainieren sollte. Meine Beinmuskulatur oder auch Rumpfmuskulatur, Armmuskulatur kann sehr, sehr positiv sich auswirken auf mein Laufverhalten, auf meine Laufposition und dementsprechend dann auch Prophylaxe, um gewisse Schäden schon mal vorzubeugen.
So, und jetzt sitzen wir hier und nicken uns zu. Ich wusste nicht, ob du da noch was, noch einen weiteren Tipp hast.
Nein, also ich möchte jetzt nicht irgendwie.
Man muss das ja begrenzen, ne? Klar, genau. Hier bist du endlos
viel. Das sind jetzt allgemeine Tipps zu einem Alternativtraining auch oder was für mich auch noch in so ein Lauftraining mit reinkommt. Ich möchte jetzt gar nicht spezifisch auf das Lauftraining an sich eingehen. Mhm. Was für eine Methode man anwendet, ob jetzt man jetzt jeden Tag nur eine Stunde laufen geht oder das Ganze mit Intervallen macht, wie man schnell wird, ist jetzt hier definitiv nicht das Thema.
Einfach könnte so man auch mal aufgreifen, wenn es da Interesse gibt.
Ja.
Schreibt gerne.
Aber an sich so bestimmte oder die häufigsten Problemchen, glaube ich, eines Läuferdaseins haben wir mal angesprochen und ein paar Tipps gegeben. Ihr werdet auf jeden Fall dann noch Videos bekommen dafür auf meinem Kanal, die wir dann zeigen.
Das machen wir. Damit eine Sache, dann, die mir einfällt, die neben dem Durchbewegen, was für mich auch auf jeden Fall dazugehört, ist einmal, es gibt sehr, sehr gute Hilfsmittelchen, Physio-Hilfsmittelchen, um die Fußmuskulatur auch zu aktivieren, auf der anderen Seite auch ein bisschen zu lockern. Ich kann es gar nicht genau.
Da fällt mir jetzt gerade noch eine Sache ein. Plantarfaszie.
Ja.
Die Plantarfaszitis, also eine Entzündung der Plantarfaszie.
Ja.
Da sollte man schon auch schauen, dass man das Ganze auch entspannt. Und da gibt es sehr, sehr gute Hilfsmittelchen.
Da gibt es sehr gute Hilfsmittelchen, aber ich bin auch ein Fan davon, ich fange jetzt erstmal klein an und gucke, was ich zu Hause habe. Und möglicherweise hat der ein oder andere zum Beispiel einen Golfball, den man einfach den Fuß hin und drüber gleiten lassen kann. Fällt dir noch was? Was kann man da noch nehmen?
Ja, es gibt auch so Igelbälle, die sind aber dann dafür doch häufig sehr
aber du kannst
sehr
ja
empfindlich.
Ja, du kannst aber entscheiden, wie viel Druck du ausübst.
Genau.
Also vielleicht, oder du kannst auch deine Hände nehmen und einfach ein bisschen aktivieren.
Aber wenn man beweglich genug ist, also ich...
Ach komm schon, auch das mache ich mal, ne? Also das vielleicht auch noch im Hinterkopf haben.
Ja.
Ja, und ansonsten auch an dieser Stelle wieder, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch irgendeine positive Reaktion, indem ihr uns schreibt, indem ihr in eurer Story von dem Podcast erzählt, indem ihr den
sagt
Podcast...
Sagt Mama und Papa Bescheid.
Sagt
Oma.
Mama und Papa Bescheid, genau. Hinterlasst hier gerne eine Bewertung, abonniert uns, all das, was dazugehört. Das ist, wir freuen uns immer darüber, ne?
Definitiv. Und wir freuen uns dann schon auf nächste Woche auf eine neue Sprechstunde Uncut.
Das machen wir.
Der nächste, bitte. Nächste Woche Donnerstag bei Sprechstunde Uncut.